Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, ich grüße euch herzlich an diesem Abend im Namen unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus zu dieser Bibelstunde. Ich freue mich, dass wir nach einer kurzen Pause, ich glaube von 3 Wochen, weiter die Offenbarung studieren dürfen, weiter einen Blick erhaschen dürfen von dem, was noch kommen soll in der Zukunft, was uns unser Herr Jesus Christus in seinem Wort offenbart hat. Und bevor wir noch gemeinsam beten, lade ich euch ein, mit mir die Offenbarung aufzuschlagen. Wir wollen heute das 10. Kapitel lesen und studieren. Offenbarung, Kapitel 10, ab Vers 1. Und hier heißt es in Gottes Wort: Und ich sah einen anderen starken Engel aus dem Himmel herabkommen, bekleidet mit einer Wolke, und der Regenbogen war auf seinem Haupt, und sein Angesicht war wie die Sonne, und seine Füße waren wie Feuersäulen, und er hatte in seiner Hand ein geöffnetes Büchlein. Und er stellte seinen rechten Fuß auf das Meer, den linken aber auf die Erde. Und er rief mit lauter Stimme, wie ein Löwe brüllt. Und als er rief, redeten die 7 Donner ihre Stimmen. Und als die 7 Donner redeten, wollte ich schreiben, und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen: Versiegle, was die 7 Donner geredet haben, und schreibe es nicht. Und der Engel, den ich auf dem Meer und auf der Erde stehen sah, erhob seine rechte Hand zum Himmel und schwor bei dem, der da lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel erschuf und das, was in ihm ist, und die Erde und das, was auf ihr ist, und das Meer und das, was in ihm ist, dass keine Frist mehr sein wird, sondern in den Tagen der Stimme des 7. Engels, wenn er posaunen wird, ist auch das Geheimnis Gottes vollendet, wie er seinen Knechten, dem Propheten, die gute Botschaft verkündigt hat. Und die Stimme, die ich aus dem Himmel hörte, redet wieder mit mir und sprach: Geh hin, nimm das geöffnete Buch in der Hand des Engels, der auf dem Meer und auf der Erde steht. Und ich ging zu dem Engel und sagte ihm, er möge mir das Büchlein geben. Und er spricht zu mir: Nimm es und iss es auf. Und es wird deinen Bauch bitter machen, aber in deinem Mund wird es süß sein wie Honig. Und ich nahm das Büchlein aus der Hand des Engels und aß es auf. Und es war in meinem Mund süß wie Honig. Und als ich es gegessen hatte, wurde mein Bauch bitter gemacht. Und es wurde mir gesagt: Du musst wieder weissagen über Völker und Nationen und Sprachen und viele Könige. Amen. Lass uns noch zum Gebet aufstehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du ein treuer Gott bist und dafür, dass wir deinem Wort vollkommen vertrauen dürfen, dass alles, was du gesagt hast, sich erfüllen wird. Alles, was du verheißen hast, was sich bis hierher noch nicht erfüllt hat, wird sich erfüllen. Auch dieses Wort, von dem wir eben gelesen haben, wird sich in Kürze erfüllen. Wir danken dir für diese Zusage und für die Wahrheit dieses Wortes. Und wir möchten dich bitten, dass du uns auch heute Abend segnest durch die Gegenwart deines Heiligen Geistes, dass wir durch deinen Geist in diese Wahrheit hineingeführt werden und erkennen, was du uns durch dieses Wort zu sagen hast, auf dass wir gestärkt und ermutigt werden als Gemeinde, in dieser Weltzeit zu leben. In Jesu Namen. Amen. Ihr dürft euch setzen. Nun, wir sind bereits in Kapitel 10 der Offenbarung angelangt. Und nachdem in den Kapiteln 8 und 9 die 6 Posaunengerüchte vollzogen wurden, kommt jetzt in Kapitel 10 und in Kapitel 11 bis Vers 13 ein kleiner Einschub, bevor dann der siebte Engel in seine Posaune posaunen wird. Und hier in Kapitel 10 und 11 haben wir in gewisser Weise eine enge Verbindung zu den Siegelgerichten, die wir bereits studiert haben. Denn auch bei den Siegelgerichten wurden zunächst 6 Siegel geöffnet, und bevor dann das 7. Siegel geöffnet wurde, kam ein Zwischenspiel, eine Zwischenphase, wo man inmitten von Gottes Gericht seine Gnade gesehen hat. wo Gott inmitten von seinem Gericht, dieser Siegelgerichte, seine Gnade offenbart hat, indem er uns gezeigt hat, dass er 144.000 aus dem Volk Israel versiegeln wird. Das heißt, sie in gewisser Weise aussondern wird, sie unter seinem besonderen Schutz stellen wird und sie zu etwas Besonderem ausrüsten oder aussenden wird. Und wir haben auch die verherrlichte Gemeinde im Himmel gesehen. Also Gottes Gnade inmitten seines Gerichtes, bis dann das siebte Siegel geöffnet wurde. Und der Inhalt des siebten Siegels waren dann die Posaunengerichte. Und nun haben wir die sechs Posaunengerichte studiert, in Kapitel 8 und in Kapitel 9. Und bevor nun die siebte Posaune gestoßen wird, kommt wiederum ein Zwischenspiel von der Gnade Gottes in Kapitel 10 bis 11, Vers 13. Gott zeigt inmitten seiner Gerichte seine Gnade. Wir haben gesehen, dass die ersten sechs Posaunengerichte sowohl den Lebensraum der Menschen in einem großen Maße vernichten wird. Das haben wir in Kapitel 8 gesehen, wie Gott die ganzen Bereiche der Erde strafen und richten und vernichten wird, bis zu einem Drittel der Lebensbereiche der Menschen. Aber wir haben auch gesehen, dass Gott den Menschen selbst durch dämonische Plagen quälen und auch töten wird. Dies war im 9. Kapitel vor allem der Fokus oder das Zentrum der 5. und 6. Posaune. Und nun hält Gott wieder inne, bevor er seinen Engel in die siebte Posaune stoßen lässt. Nun gewährt Gott dem Menschen wieder eine Zeit der Gnade, eine Zeit, um Buße zu tun, eine Zeit, um umzukehren, eine Zeit, Gott zu erkennen und von seinem verkehrten Wege umzukehren. Und gleichzeitig will uns auch das 10. Kapitel und auch Kapitel 11 in gewisser Weise für die Gemeinde eine Ermutigung sein. Gott will zeigen, dass er inmitten der Gerichte über die Gottlosen seine Gemeinde in dieser Zeit bewahren und beschützen wird, die Gläubigen, die zu dieser Zeit leben werden. Dieser kurze Einschub in Kapitel 10 und Kapitel 11 will uns erneut zeigen, dass Gott die Kontrolle aller Gerichte, die auf die Erde kommen werden, in seiner Hand hält. Dass Gott immer noch der Herr der Erde ist. Und dies sollte uns Christen, vor allem auch in dieser Zeit, besonders viel Trost geben, dass alles, was passiert in der Zukunft und auch in der Gegenwart, unter der Herrschaft und Kontrolle Gottes steht. Das ist eigentlich, was wir durchgängig in der Offenbarung sehen. Wir sehen immer wieder, dass den Dämonen, dass dem Teufel und dem Antichristen und wem auch immer gegeben wurde. Gott hält zurück, Gott bewahrt, Gott richtet. All diese Dinge sind in der Hand Gottes. John MacArthur schreibt in seinem Kommentar zu dem 10. Kapitel der Offenbarung Folgendes: Dieses Kapitel präsentiert uns ein Zwischenspiel der Gnade, verbunden mit Bitterkeit, die alle Christen an ihre Verantwortung erinnern sollte, zu evangelisieren und die Menschen vor Gottes Gericht zu warnen. Und das wollen wir heute auch mit diesem Kapitel versuchen zu bewegen in unseren Herzen. Gottes Gnade zu sehen, aber auch Gottes Gericht, das heißt Gottes Bitterkeit zu sehen, auf dass diese Wahrheiten, die wir sehen werden, uns anspornen, die Menschen um uns herum in Liebe zu begegnen und sie zu warnen vor dem, was da kommen wird. Dieser Abschnitt, den wir heute betrachten, lässt sich in drei Teile gliedern. Erstens, Gottes Botschaft erreicht die ganze Erde. Das werden wir in den Versen 1 bis 4 lesen. Zweitens, Gott vollendet seinen Ratschluss oder seine Geheimnisse. Das werden wir in den Versen 5 bis 7 studieren. Und drittens, Gott erneuert den Auftrag an Johannes, die Verse 8 bis 11. Diese drei Punkte wollen wir nun genauer studieren. Nun zum ersten Punkt. Gottes Botschaft erreicht die ganze Erde. Kapitel 10, die Verse 1 bis 4. Hier lesen wir von einem Engel, von einem großen, starken Engel, der ein Büchlein in seiner Hand hält. Und danach wird uns beschrieben, was dieser Engel tut. Er kommt vom Himmel herab und stellt sich mit einem Fuß auf die Erde und mit dem anderen Fuß auf das Meer und er ruft mit lauter Stimme, wie ein Löwe brüllt. Nun, was hat das zu bedeuten? Was hat es auf sich? Lass uns zunächst mal diesen Engel studieren mit dem Büchlein in seiner Hand. Nun, es gibt Deutungen, die auslegen, dass dieser Engel Christus sein soll. Es spricht einiges dafür. Wenn wir gleich die Beschreibung dieses Engels näher studieren, dann sehen wir Ähnlichkeiten zu dem, wie Jesus auch teilweise in der Offenbarung erscheint. Dennoch glaube ich, dass es hier nicht um Jesus geht. Denn wenn wir in der Offenbarung über Jesus lesen, dann hat er immer ganz spezielle Namen. Das Lamm Gottes, der Löwe aus dem Stamm Juda, das Wort Gottes, das Amen, der Erste und der Letzte. Also für Jesus Christus werden ganz spezielle Namen verwendet. Nicht einmal wird der Name Engel für Jesus verwendet. Und andererseits sehen wir, dass es verschiedene Engel in der Offenbarung gibt, die verschiedene Aufgaben haben. Und dass wir bereits auch in Kapitel 5 schon von einem anderen starken Engel gelesen haben, der gekommen ist, um eine Aufgabe zu vollbringen. Deswegen gehe ich davon aus, dass es hier mit diesem starken Engel sich nicht um Jesus handelt, sondern einfach um einen Boten, der von Gott auf die Erde gesandt wird, um den Menschen und vor allem auch hier Johannes eine bestimmte Botschaft in der Autorität Gottes zu vermitteln. Lass uns nun diesen Engel mal genauer anschauen, wie er beschrieben wird. Hier heißt es, dass dieser Engel vom Himmel herabgekommen ist und er war bekleidet mit einer Wolke. Bekleidet mit einer Wolke. Eine Wolke beschreibt in der Bibel Gottes Herrlichkeit, aber gleichzeitig beschreibt die Wolke auch Gottes Gericht. Wenn Jesus Christus auf diese Erde wiederkommen wird, wird er auf einer Wolke oder auch mit einer Wolke umhüllt auf diese Erde kommen, um die Gottlosen zu richten. In Kapitel 1 der Offenbarung, Vers 7, wird dies auch deutlich. Hier heißt es, siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, die ihn durchstochen haben. Und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme des Landes. Jesus wird in einer Wolke wiederkommen, was seine Herrlichkeit beschreibt, aber auch sein Gericht, das kommen wird. Das heißt, dieser Engel kommt in einer Wolke mit in gewisser Weise göttlicher Autorität, mit einer Herrlichkeit von Gott, und mit einer Gerichtsbotschaft für die Menschen auf dieser Erde. Hier wird aber auch beschrieben, dass ein Regenbogen auf seinem Haupt war. Ein Regenbogen war auf seinem Haupt. Und ein Regenbogen ist das Symbol von Gottes Gnade. Von Gottes Gnadenbund mit den Menschen. Dass er diese Erde nicht mehr so richten wird, wie er es zur Zeit von Noah getan hat. Das heißt, immer wenn uns dieser Regenbogen begegnet, dann begegnet uns Gott, wie er seines Gnadenbundes gedenkt. Und wir haben bereits auch in Kapitel 4 gesehen, dass Johannes Gott im Himmel sieht und wie ein Regenbogen um den Thron Gottes war. Das heißt, dieser Engel kommt in der Herrlichkeit Gottes, um Gericht zu predigen, aber gleichzeitig will er Gnade bringen. Ich denke für die Gottlosen auch. Aber vor allen Dingen will er dem Volk Gottes, den Erlösten, den Gläubigen zu dieser Zeit Trost und Hoffnung und Gnade spenden, dass sie sehen, Gott bewahrt uns in dieser großen Drangsal. Gott ist immer noch unser Gott und Gott ist immer noch ein gnädiger Gott. Weiter wird uns beschrieben, dass sein Angesicht wie die Sonne war. Auch hier erinnert uns das Angesicht wie die Sonne an Jesus Christus, wie Johannes ihn in Offenbarung Kapitel 1 gesehen hat. In Offenbarung Kapitel 1, Vers 16 wird berichtet Johannes, wie er Jesus wahrgenommen hat. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne und aus seinem Mund ging hervor ein scharfes, zweischneidiges Schwert und sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Das heißt, dieser Engel kommt in Herrlichkeit. Er kommt von Christus gesandt. Und seine Füße waren wie Feuersäulen. Auch dies wird uns Offenbarung 1 beschrieben, dass Jesus Christus Füße hatte wie glänzendes oder glühendes Erz. Hier wird uns beschrieben, dass dieser Engel Füße wie Feuersäulen hatte. Und auch dies beschreibt uns Gottes Gericht. Das heißt, dieser Engel kommt im Auftrag Gottes, um endgültig Gottes Gericht zu predigen. Gottes Gericht über die Gottlosen und über die Menschen zu verkündigen. Aber gleichzeitig gedenkt Gott auch inmitten dieses Gerichts an seinen Gnadenbund. Gott ist ein treuer Gott. Gott verleugnet sich selbst nicht. Und was er geschworen und versprochen hat, das hält Gott. Aber aufgrund seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit muss und wird er die Gottlosen auch richten. Gott bewahrt, ich möchte einen kurz hier innehalten und darüber nachdenken, Gott bewahrt sein Volk inmitten des Gerichtes über die Gottlosen. Das lesen wir durchweg im Alten Testament, wie Gott immer wieder die Frommen bewahrt, währenddem er die Gottlosen richtet. Ich habe erst heute in 1. Mose gelesen, wie Gott Lot aus Sodom herausrettet. Und was für mich heute neu war, war interessant zu sehen, dass Lot nicht freiwillig da rausgegangen ist. Die Engel haben in ihn eingedrungen, dass er mitkommen soll. Und dann kam er noch zu seinen Schwiegersöhnen und zu seinen Töchtern, aber sie wollten nicht mit und dann kam er wieder zurück. Und die Engel drangen in ihn ein, dass er doch die Stadt verlassen soll und er ging nicht. Und dann haben sie ihn bei der Hand genommen und haben ihn aus der Stadt gezerrt. Gott hat Lot gerettet. Und Gott bewahrt die Frommen immer inmitten des Gerichtes, was nicht bedeutet, dass wir nicht leiden müssen, aber wir stehen unter Gottes besonderem Schutz. Und ich möchte einen kleinen Abschnitt aus Maleachi, aus dem letzten Buch des Alten Testaments lesen, wo uns dies deutlich gemacht wird. Maleachi Kapitel 3, ab Vers 16. Geht es um die gottlosen Handlungen der ungläubigen Juden. Und dann lesen wir in Vers 16, da unterredeten sich miteinander, die den Herrn fürchten. Und der Herr merkte auf und hörte. Und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, die den Herrn fürchten und die seinen Namen achten. Und sie werden mir, spricht der Herr der Herrscher, zum Eigentum sein an dem Tag, den ich machen werde, also der Tag des Herrn, des Zornes Gottes. Und ich werde sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Und ihr werdet wieder den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Denn siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen, und alle Übermütigen und alle Täter der Gottlosigkeit werden zu stoppeln werden, und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Herrscharen, so dass er ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen wird. Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen mit Heilung in ihren Flügeln, und ihr werdet ausziehen und hüpfen wie Mastkälber, und ihr werdet die Gottlosen zertreten, denn sie werden Asche sein unter euren Fußsohlen an dem Tag, den ich machen werde, spricht der Herr, der Herrscher. Sollte dieser Text dich und mich nicht anspornen, Gott zu fürchten? Gott verspricht hier, dass er am Tag seines Zornes, am Tag seines Gerichtes, diejenigen, die ihm dienen, die ihn fürchten, die ihn lieben und die ihm nachfolgen, verschonen wird. Aber die Übeltäter und die Gottlosen, die ihm nicht dienen, die werden zu stoppen werden, die werden gerichtet werden. Wir stehen unter Gottes besonderem Schutz, liebe Geschwister. Und das soll uns vor allem in diesen Tagen ermutigen und ausrichten, die Furcht des Herrn zu suchen, im Glauben diese Wahrheit zu ergreifen und zu sagen, Herr, ich traue dir alleine. Ich fürchte weder Menschen, ich fürchte weder Tod noch Gefängnis. Ich traue dir alleine. Und dir will ich dienen und dir will ich treu sein. In dem Glauben und in der Hoffnung, dass du mich schützen wirst, dass deine Rechte mich halten wird und mir nichts zustoßen wird. Nun, das ist die Botschaft in gewisser Weise, die wir hier sehen. Der Engel verkündigt Gottes Gericht, aber auch inmitten seines Gerichtes Gottes Gnade und Gottes Bewahrung. Nun, was macht der Engel? Wie sieht seine Handlung aus? Hier heißt es, und er stellte seinen rechten Fuß auf das Meer, den linken aber auf die Erde, und er rief mit lauter Stimme, wie ein Löwe brüllt. Er stellte sich mit seinem Fuß auf das Meer und auf die Erde, und dies will uns deutlich machen, dass die gesamte Erde mit allen Kontinenten, Inseln und Ozeanen gemeint ist. Das heißt, unser ganzer Kontinent, der ganze Erdball ist gemeint, wenn es hier heißt, dass er mit seinem rechten und mit seinem linken Fuß auf dem Meer und auf der Erde steht. Also die gesamte Erde ist damit gemeint. Und den Fuß auf etwas zu stellen, bedeutet Macht über etwas auszuüben, Kontrolle über etwas auszuüben. Und ich denke, diese Macht, die der Engel hier ausübt, ist zweierlei. Einmal Gottes Geruch über die ganze Erde durch die kommenden Zornesschalen zu verkündigen, die kommenden Zornesschalen. Aber gleichzeitig soll diese Macht, die von diesem Engel ausgeht, die Macht des Wortes Gottes beschreiben. Denn was lesen wir hier? Er stellte seinen Fuß auf das Meer, den linken aber auf die Erde, und er rief mit lauter Stimme, wie ein Löwe brüllt. Er sprach etwas. Er sprach Worte, die er von Gott bekommen hat, die er auszusprechen hatte. Mit einer lauten Stimme, wie ein Löwe brüllt. Und dieses Brüllen wie ein Löwe oder dieses Brüllen mit einer lauten Stimme begegnet uns auch im Alten Testament immer wieder, was uns Gottes Zorn und Gottes Gerichtsbotschaft für die Menschen deutlich machen will. Ich will einen Vers aus Jeremia 25, Vers 30 vorlesen. Und du, weissage ihnen alle diese Worte und sprich zu ihnen: Der Herr wird brüllen aus der Höhe und seine Stimme erschallen lassen aus seiner heiligen Wohnung. Brüllen wird er gegen seine Wohnstätte, einen lauten Ruf erheben, wie die Kelter treten, gegen alle Bewohner der Erde, sowohl gegen Juden als auch gegen Heiden. Und ich denke, dass dies hier auch in der Offenbarung zutrifft, dass Gott hier brüllt, sowohl gegen sein Volk, die ihn bis zu diesem Zeitpunkt noch ablehnen, zum größten Teil, als auch gegen die Heiden, die Gott gänzlich abgelehnt haben. Gott brüllt hier wie ein Löwe aufgrund der Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit der Menschen. Wir müssen immer noch im Hinterkopf behalten den Kontext der Offenbarung. Wir haben schon die sieben Siegel, die geöffnet wurden, sieben Siegelgerichte und die sechs Posaunengerichte. Und die Menschen tun immer noch nicht Buße über ihre Sünden. Von ihren Götzen kehren sie sich nicht um. Und Gott brüllt gegen sie. Gott brüllt gegen sie. Und währenddem dieser Engel brüllt wie ein Löwe, redeten die sieben Donner ihre Stimmen. Wir wissen, dass die Zahl sieben etwas Vollkommenes bedeutet. Und die Donner sind uns auch schon immer wieder begegnet. Zwar nicht die sieben Donner, aber Donner, dass vom Thron Gottes Donner und Blitze hervorgehen, was uns Gottes Gericht wiederum beschreiben soll. Und diese sieben Donner kündigen uns Gottes vollendeten Zorn, Gottes vollendetes Gericht an. Und als Johannes diese sieben Donner reden hörte, wollte er seinem Auftrag gerecht werden, den er von Gott in Kapitel 1, Vers 11 und in Kapitel 1, Vers 19 bekommen hat, nämlich alles aufzuschreiben, was er hören und sehen wird. Johannes will sich hinsetzen und aufschreiben, was die sieben Donner reden. Und dann kommt eine Stimme aus dem Himmel, die zu ihm sagt: Stopp, halt. Versiegle, was die sieben Donner geredet haben, und schreibe es nicht auf. Das heißt, liebe Geschwister, Johannes hat gehört, was die sieben Donner geredet haben, aber die Gemeinden, an die er geschrieben hat, und auch wir heute, wissen nicht, was die sieben Donner geredet haben. Dies bleibt ein Geheimnis für uns und es ist in Ordnung. Dies zeigt uns immer noch oder wiederum, dass Gott Gott ist und wir Menschen. Und dass wir nicht alles wissen müssen, aber dass Gott uns alles offenbart hat, was wir wissen müssen, um ihn zu fürchten und ihn zu kennen und gerettet zu werden und zu wissen, was kommen wird. Was hier deutlich wird, liebe Geschwister, ist wirklich Gottes unergründliche Gnade. Denn Gott hätte nicht reden müssen. Gott hätte hier auch nicht Gnade rufen müssen. Er hätte nicht brüllen müssen wie ein Löwe, um die Menschen zu warnen. Er hätte einfach in die Posaune blasen können, damit dann die sieben Zornesschalen ausgegossen werden können, damit sein Zorn vollendet wird. Aber das macht er nicht. Er gewährt immer noch Gnade. Er warnt die Menschen vor seinem Gericht und er ist immer noch gnädig. Gleichzeitig aber richtet er all die Gottlosen. Und dass er mit Sicherheit all die Gottlosen richten wird, zeigt uns der nächste Abschnitt in den Versen 5 bis 7. Gott vollendet seinen Ratschluss. Gott vollendet seinen Ratschluss. In diesem zweiten Abschnitt begegnet uns in gewisser Weise die Gewissheit dessen, dass Gott auf jeden Fall die Gottlosen richten und die Gerechten erlösen wird. In diesem Abschnitt haben wir die Gewissheit, dass Gott seinen Ratschluss, seinen ewigen Erlösungsplan auf jeden Fall vollenden wird. Dies wird deutlich in dem, dass der Engel seine rechte Hand emporhebt und bei Gott schwört, dass dies auf jeden Fall eintreffen wird. Und gleichzeitig sehen wir hier, dass der Engel uns auch sogar einen Zeitpunkt nennt, wann Gottes Ratschluss zu Ende kommen wird. Hier heißt es in Vers 5, und der Engel, den ich auf dem Meer und auf der Erde stehen sah, erhob seine rechte Hand zum Himmel und schwor bei dem, der da lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hier wird uns in gewisser Weise symbolisiert, der Engel hebt seine Hand empor. Im Alten Testament vor allem ist es ein Symbol, wenn man schwört, wenn man eine Sache festmachen will und bezeugen will. Nun, Geschwister, wir wissen, dass uns unser Herr Jesus Christus verboten hat, zu schwören, nicht wahr? Doch wieso eigentlich? In Matthäus hat uns deutlich gesagt, dass wir nicht schwören sollen, sondern unser Ja soll ein Ja sein und unser Nein soll ein Nein sein. Wieso sollen wir nicht schwören? Nun, weil wir Menschen fehlerhaft sind, weil wir unvollkommen sind, weil wir alle Lügner sind und weil wir nicht mit 100%iger Gewissheit Dinge sagen können. Denn genau das soll ein Schwur nämlich vermitteln. Sicherheit, Gewissheit. Wenn ich etwas schwöre, dann wird es sicherlich eintreffen. Aber weil ich weder mein Leben noch die Umstände in meinem Leben in meiner Hand habe, kann und darf ich nicht schwören, weil ich nicht weiß, ob es eintreffen wird, was ich sage, nicht wahr? Deshalb darf Gott aber schwören, was wir auch immer wieder in der Bibel finden. Wieso? Weil Gott ist wahrhaftig, Gott ist Wahrheit. Und alles, was Gott sagt, trifft ein und ist wahr. Und deswegen kann Gott und darf Gott schwören. Und dass der Engel hier schwört, will uns einfach zeigen und deutlich machen, was ich sage, ist wahrhaftig und wird mit Sicherheit eintreffen. Gott will uns durch diesen Schwur Gewissheit geben. Gott will unser Glauben durch diesen Schwur wecken an das, was der Inhalt dieses Schwurs ist, was wir gleich noch gemeinsam anschauen werden. Doch lasst uns zunächst mal anschauen, bei wem der Engel denn schwört. Er schwor bei dem, der da lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel erschuf und das, was in ihm ist, und die Erde und das, was auf ihr ist, und das Meer und das, was in ihm ist. Er schwört hier bei Gott, bei dem Ewigen und bei dem Schöpfer Gott. Wieso schwört der Engel hier nicht einfach bei Gott, dem Lebendigen? Wieso betont er hier in gewisser Weise Gottes Ewigkeit und Gottes Schöpfer, Gott als Schöpfer? Ich denke, der Engel will durch diese Bezeichnung einen deutlichen Unterschied machen zwischen den toten Götzen, welche die Menschen anbeten, und dem lebendigen Gott, der alle Dinge geschaffen hat. Denn wenn wir uns daran erinnern, was wir in der letzten Posaune, also in der sechsten Posaune gesehen haben, dann wird dies deutlich. Hier sehen wir, dass ein Drittel der Menschen getötet wird durch diese Plage, durch dieses Gericht, nicht wahr? Und was lesen wir dann in Kapitel 9, Vers 20, wie die Menschen auf dieses Gericht Gottes reagieren? Und die übrigen der Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, taten nicht Buße von den Werken ihrer Hände, dass sie nicht anbeteten die Dämonen und die goldenen und silbernen und kupfernen und steinernen und die hölzernen Götzenbilder, die weder sehen noch hören noch gehen können. Wir Menschen heute und die Menschen auch in Zukunft werden weiterhin Blech, Stahl, Gold und Silber, Holz und Steine anbeten, materielle Güter. Und sie werden sich nicht bekehren von diesen Götzen hin zu dem lebendigen Gott. Und der Engel schwört hier bei dem einen lebendigen Gott, der sieht im Gegensatz zu den Götzen, die nicht sehen, der hört im Gegensatz zu den Götzen, die nicht hören, der alle Dinge geschaffen hat im Gegensatz zu den Götzen, die geschaffen wurden. Und dieser allmächtige Schöpfergott, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, er hat das Recht und die Autorität, all diejenigen zu richten, die sich nicht bekehren von ihren Götzen hin zu ihm. Und er wird diese Erde erneuern. Er wird seinen Plan, seinen Ratschluss in Erfüllung bringen. Ich denke, dass Johannes oder dass der Heilige Geist uns dies deutlich machen wollte, diesen Kontrast zwischen den toten Götzen und dem lebendigen Gott. Nun, was schwört der Engel bei Gott. Am Ende von Vers 6, dass keine Frist mehr sein wird. Dass keine Frist mehr sein wird, bedeutet, dass dieses Ereignis, dass Gott die Menschen richten wird, dass Gott seinen Zorn oder sein Gericht vollenden wird, dass dieses Ereignis kurz bevorsteht, keine Frist mehr sein wird. Es dauert keine lange Zeit mehr, bis Gottes Gericht letztendlich vollzogen wird. Nun, wann wird das sein? Das sagt uns der Engel auch in Vers 7. Sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er posaunen wird, ist auch das Geheimnis Gottes vollendet, wie er seinen Knechten, den Propheten, die gute Botschaft verkündigt hat. Also in der Zeit oder zu der Stunde, wo der siebte Engel posaunen wird, dann wird Gottes Gericht vollendet sein. Dann wird Gottes Geheimnis entlüftet sein. Dann ist Gottes ewiger Ratschluss, den er seinen Propheten im Alten Testament verkündigt hat, vollendet. Und die siebte Posaune beginnt in Offenbarung Kapitel 11, Vers 14. Das zweite Weh ist vorüber, siehe, das dritte Weh kommt bald. Und der siebte Engel posaunte. Und es geschahen laute Stimmen in dem Himmel, die sprachen: Das Reich ist unserem Gott gegeben. Dann kommt noch ein kurzes Zwischenspiel. Und in Offenbarung Kapitel 15 kommen dann die sieben Posaunen. Die sieben Zornesschalen, was der Inhalt der siebten Posaune ist. Und schaut, was dann in Offenbarung Kapitel 15, Vers 1 gesagt wird, wo dann die sieben Zornesschalen begonnen werden, ausgegossen zu werden. Und ich sah ein anderes Zeichen in dem Himmel, groß und wunderbar, sieben Engel, die sieben Posaunen hatten, die letzten. Denn in ihnen ist der Grimm Gottes vollendet. Wenn Gott beginnt, diese sieben Zornesschalen durch diese sieben Engel auf die Erde auszugießen, dann ist sein Zorn, dann ist sein Grimm vollendet. Und dann lesen wir nichts mehr davon, dass ein Drittel der Erde oder ein Drittel der Bäume oder ein Drittel der Sterne zerstört wird. Das ist ein Akt der Gnade Gottes. In diesen Zornesschalen ist Gottes Grimm vollendet, was uns zeigen wird, dass alles gänzlich gerichtet wird. Und letztendlich auch das Tier, der Antichrist, der Teufel, die Schlange, der Drache und alle Gottlosen und der Tod selbst in den Feuersee geworfen werden und für alle Zeit unter Gottes Zorn gerichtet werden. Das ist also der Zeitpunkt. Wann wird Gottes Geheimnis, Gottes Ratschluss vollendet sein? Wenn der letzte Engel in die Posaune posaunen wird. Nun wisst ihr, was das Herrliche hier ist? Hier heißt es, wie er seinen Knechten, den Propheten, die gute Botschaft verkündigt hat. Und hier ist das Wort, gute Botschaft, Evangelium. Gott hat seinen Knechten, den Propheten im Alten Testament, wir können hier vielleicht sogar die Apostel mit hinzunehmen, er hat ihnen die gute Botschaft verkündigt von was? Ich denke von dem, was hier noch kommt. Die gute Botschaft ist, dass der Same der Frau der Schlange den Kopf zertreten hat. Dass Jesus Christus triumphiert hat. Dass Gott die Gottlosen richten wird. Dass Gott den Satan, die Schlange, endgültig vernichten wird. Dass Jesus Christus auf diese Erde wiederkommen wird, um sein Reich aufzubauen. Dass er ewig regieren wird. Und all diejenigen, die er durch sein Blut erkauft hat, die an ihn glauben und gerechtfertigt wurden, mit ihm in alle Ewigkeit herrschen werden. Diese gute Botschaft hat Gott seinen Knechten, den Propheten im Alten Testament schon verkündigt. Und diese gute Botschaft wird zu der Zeit der letzten Posaune vollendet sein. Das ist die gute Botschaft, liebe Geschwister. Aber diese gute Botschaft ist süß, ist kostbar, aber gleichzeitig auch bitter und schmerzlich. Und das ist, was Johannes an seinem eigenen Leib erfahren muss, Das ist auch der dritte Punkt, den wir noch gemeinsam betrachten werden in den Versen 8 bis 11. Gott erneuert den Auftrag an Johannes. Gott erneuert den Auftrag an Johannes. Hier in diesen Versen 8 bis 11 wird uns davon berichtet, wie Johannes den Befehl erhält, das Buch aus der Hand des Engels zu nehmen, um dieses Buch dann letztendlich zu essen. Und uns wird dann berichtet, dass, nachdem er das Buch gegessen hat, es süß in seinem Mund war, aber bitter in seinem Bauch. Und dann sehen wir in gewisser Weise, wie er erneut beauftragt wird, zu weissagen, also in gewisser Weise eine zweite Berufung seines Auftrags, die Offenbarung zu schreiben. Lass uns hier Schritt für Schritt durchgehen, wie Johannes zunächst mal den Befehl bekommt, das Buch zu nehmen. Vers 8. Und die Stimme, die ich aus dem Himmel hörte, redete wieder mit mir und sprach. Die Ausleger waren sich hier oder sind sich hier uneinig, wer diese Stimme ist. Ich denke, dass es Gott ist. Wir müssen hier nicht immer jeden Stein umdrehen. Gott spricht hier ganz klar einfach zu Johannes. Geh hin, nimm das geöffnete Buch in der Hand des Engels, der auf dem Meer und auf der Erde steht. Also Johannes bekommt hier den Befehl, das geöffnete Buch zu nehmen. Und hier ist es auch wichtig zu beobachten, das Buch ist geöffnet. In Kapitel 5 hatten wir auch ein Buch mit 7 Siegeln, das geschlossen war. Und dann wurde von Jesus Christus selbst dieses Büchlein geöffnet oder dieses Buch wurde geöffnet. Hier haben wir schon ein offenes Buch, was uns sagt, dass der Inhalt dieses Buches für Johannes aufgedeckt war. Und nun soll er hingehen und dieses offene Buch samt dem Inhalt nehmen. Johannes ist gehorsam und er geht zu dem Engel. Vers 9. Und ich ging zu dem Engel und sagte ihm, er möge mir das Büchlein geben. Genau den Befehl, den er bekommen hat, will er ausführen. Gib mir dieses Buch. Okay. Und dann spricht der Engel zu Johannes. Nimm es und iss es auf. Und es wird deinen Bauch bitter machen, aber in deinem Mund wird es süß sein wie Honig. Und ich nahm das Büchlein aus der Hand des Engels und aß es auf. Und es war in meinem Mund süß wie Honig. Und als ich es gegessen hatte, wurde mein Bauch bitter gemacht. Also hier bekommt Johannes von dem Engel den Befehl, das Büchlein zu essen. Gleichzeitig sagt der Engel ihm auch, wie das Buch schmecken wird und was dieses Buch in seinem Bauch machen wird. Ob wir hier symbolisch verstehen müssen, ob er das Buch symbolisch essen sollte oder wirklich literarisch, auch hier sind sich die Ausleger uneinig. Ich denke, das soll für uns jetzt auch keine große Rolle spielen. Ich denke, was Gott uns durch diesen Abschnitt aufzeigen will, ist, dass Johannes sich mit dem Inhalt dieses Buches vertraut machen soll. Denn dieses Wort iss es auf bedeutet, es zu verschlingen, es zu verspeisen oder zu verzehren. Das heißt, völlig aufzuessen. Kein Krümel auf dem Teller liegen zu lassen, völlig zu verschlingen, völlig in sich aufzunehmen. Er soll mit dem Inhalt des Buches vertraut sein. Er soll sich mit dem Inhalt des Buches identifizieren. Er soll in gewisser Weise mit diesem Buch verschmelzen. Die Worte dieses Buches sollen Fleisch werden, sie sollen in ihn hineinkommen. Das ist der Auftrag eines Propheten, liebe Gemeinde. Das ist der Auftrag eines Mannes Gottes, der von Gott beauftragt wurde, sein Wort zu predigen. Er muss Gottes Wort essen. Gottes Wort muss seine tägliche Speise sein. Gottes Wort muss seine Nahrung sein. Ein Prophet, ein Prediger muss mit dem Wort Gottes vertraut sein. Er muss das Wort Gottes in sich hinein aufnehmen, auf das alles in ihm mit dem Wort Gottes erfüllt ist. Wir finden eine sehr enge Parallele zu dieser Stelle von Johannes, auch bei dem Propheten Hesekiel. Lass uns ganz kurz Hesekiel Kapitel 2 aufschlagen. Männer, die von Gott beauftragt werden, Gottes Wort zu predigen, werden auch immer wieder beauftragt, Gottes Wort zu essen. Und so lesen wir auch in Hesekiel Kapitel 2, ab Vers 9. Und ich sah und siehe, eine Hand war gegen mich ausgestreckt und siehe, darin war eine Buchrolle. Und er breitete sie vor mir aus und sie war auf der Vorder- und auf der Rückseite beschrieben und Klagen und Seufze und Wehe waren darauf geschrieben. Und er sprach zu mir, Menschensohn, iss, was du findest, iss diese Rolle und geh hin, rede zum Haus Israel. Und ich öffnete meinen Mund und er gab mir diese Rolle zu essen. Und er sprach zu mir, Menschensohn, speise deinen Bauch und fülle deinen Leib mit dieser Rolle, die ich dir gebe. Und ich aß sie und sie war in meinem Mund süß wie Honig. Mann Gottes, Prophet, ich habe einen Auftrag an mein Volk. Hier ist mein Auftrag, den du meinem Volk verkündigen sollst. In dieser Buchrolle stehen die Worte, die du meinem Volk verkündigen sollst. Nimm dieses Buch, mach dich vertraut mit dem Inhalt dieses Buches. Iss es auf, verschling es, mach es zu deinem Eigentum. Und dann geh und predige, was da drin geschrieben steht. Auch Jeremia, Kapitel 15, Vers 16. Deine Worte waren vorhanden und ich habe sie gegessen. Ich hatte nicht mal den Befehl bekommen. Und deine Worte waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens, denn ich bin nach deinem Namen genannt, Herr Gott, der Herrscharen. Wenn du von Gott berufen wurdest, in einer besonderen Weise sein Wort zu predigen, dann ist es dein Auftrag, sein Wort zu essen, sein Wort zu verschlingen, sein Wort in dich aufzunehmen, auf das du überquillst mit seinem Wort. Gleichzeitig ist jeder Christ dazu aufgefordert, sich mit dem Wort Gottes zu füllen, voll zu sein mit dem Wort Gottes. Und diese geistliche Speise ist herrlich süß und kostbar, wie Honig für unseren Mund, nicht wahr, wenn wir Gottes Wort lesen? Aber gleichzeitig ist diese Botschaft, die für uns kostbar und süß ist, auch eine bittere Botschaft. Das ist, was der Engel dem Johannes sagt und was Johannes auch selbst erfährt. Sie war in seinem Mund süß, aber in seinem Bauch bitter. Denn die Botschaft, die er zu verkündigen hatte, war keine gute Botschaft. Es war eine Botschaft des Gerichts. Und in Vers 11 bekommt Johannes dann sozusagen einen zweiten Auftrag zu weissagen. Und es wurde mir gesagt, du musst wieder weissagen über Völker und Nationen und Sprachen viele Könige. Johannes hat schon in Kapitel 1 den Auftrag bekommen, alles aufzuschreiben, was er hört und sieht. Und hier bekommt er zum zweiten Mal einen Auftrag. Und ich denke, das liegt daran, dass wir uns in gewisser Weise im Höhepunkt der Offenbarung befinden. Denn in Kapitel 13 begegnet uns das Tier aus dem Meer und das Tier aus der Erde, der Antichrist und der falsche Prophet. Ab Kapitel 11 und ab Kapitel 12 und 13 begegnen uns viele Nationen, es begegnen uns Könige, es begegnen uns Völker und Sprachen. Und bevor wir zu diesem Höhepunkt des Briefes kommen, bekommt Johannes erneut den Auftrag von Gott, was du jetzt wieder sehen wirst, weissage. Weissage über die Völker, die du sehen wirst, Weissage über die Nationen, die du sehen wirst, Weissage über die Könige, die du sehen wirst. Er soll den sieben Gemeinden, an die er schreibt, und auch uns, die weltweite Gemeinde, nicht in Unwissenheit lassen über das, was ab Kapitel 13 kommen wird. Und diese Botschaft, die Johannes jetzt von Gott bekommt, diese Botschaft soll er verinnerlichen. Diese Botschaft soll er zu sich aufnehmen, in sich aufnehmen und eins werden mit dieser Botschaft. Nun, das ist Kapitel 10 der Offenbarung. Gott vollendet seinen ewigen Ratschluss. Dies wird deutlich, indem ein Engel kommt und sich auf die Erde und auf das Meer stellt und zeigt, Gottes Botschaft des Gerichts, aber auch des Heils erfüllt die ganze Erde. Und diese Botschaft wird sich mit Sicherheit erfüllen, denn der Engel schwört bei dem lebendigen und ewigen Schöpfer Gott. Und diese Botschaft soll Johannes in sich aufnehmen, verinnerlichen und predigen. Diese Vision hat Johannes bekommen, um sie den damaligen Gemeinden weiterzugeben, aber auch uns heute. Was also machen wir als Christen im 20. Jahrhundert mit dieser Botschaft, die Johannes bekommen hat, die wir eben studiert haben? Ich möchte abschließend drei Anwendungen zum Nachdenken und auch in gewisser Weise zum Meditieren und zum für unser eigenes Leben mitgeben. Entschuldigung, das sind 4 Wahrheiten. Erstens, wir können der Botschaft Gottes vollkommen vertrauen. Der Schwur dieses Engels will dir und mir, will der Gemeinde zeigen, was Gott sagt, wird sich erfüllen. Und bis zu diesem Zeitpunkt dieser Vision von Johannes in der Zukunft haben sich fast alle Prophezeiungen Gottes erfüllt. Und hier hebt der Engel erneut seine Hand hoch und sagt, es wird nicht ein Jota dieses Buches nicht erfüllt werden. Der gesamte Ratschluss Gottes wird zum Ende kommen. Das gibt uns Trost. Wir haben einen Gott, wenn er etwas sagt, dann wird er es einhalten. Wenn er etwas verspricht, dann wird er es halten. Und Gott ist nicht wie wir Menschen, dass wir unbedacht schwatzen. Gott schwatzt nicht unbedacht. Gottes Wort ist scharf, ist präzise, ist genau. Und alles, was er sagt, ist wahr. Jesaja 46, Vers 10. Der ich von Anfang an das Ende verkünde und von alters her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und all mein Wohlgefallen werde ich tun. Was für ein Gott, den wir haben, den wir Vater nennen dürfen. Und diesem Gott können und dürfen wir vollkommen vertrauen. Wenn meine Kinder mir vertrauen, wenn ich ihnen ein Versprechen gebe, dass wir morgen, wenn ich nach Hause komme, auf den Spielplatz gehen und zusammen spielen, dann vertrauen sie mir. Ich bin aber ein Mensch, der fehlerhaft ist und ich kann dieses Versprechen vergessen. Vielleicht kommt was Wichtiges dazwischen und ich muss meinen Kindern sagen, tut mir leid, wir müssen es verschieben, wir machen es vielleicht morgen. Und sie glauben mir vielleicht, hoffentlich. Und dann halte ich vielleicht sogar mein Versprechen. Gott ist nicht so wie ich und wie du. Was Gott sagt, das trifft ein. Vertraue voll und ganz allen Verheißungen und Versprechen Gottes. Wirf deinen ganzen Glauben und dein ganzes Vertrauen auf jedes einzelne Wort in der Bibel. Denn was Gott sagt, das hält er. Zweitens, wir müssen die Botschaft Gottes kennen. Also wir müssen ihr vertrauen. Aber um ihr zu vertrauen, müssen wir sie kennen. Genauso wie Johannes. Er musste sie aufnehmen, in sich einnehmen. Nur wenn wir die Botschaft Gottes verinnerlichen, wenn wir darüber meditieren, wenn wir sie täglich lesen, wenn wir sie in uns aufnehmen und Fleisch werden lassen in uns, dann können wir dieser Botschaft auch wirklich vertrauen. Gottes Wort muss unser beständiger Begleiter sein. Drittens, wir müssen die Botschaft Gottes auch verbreiten. Johannes hat die Botschaft bekommen, zu weissagen. Du und ich auch. Zwar nicht in der Weise wie Johannes damals, aber auf andere Weise. Auf andere Weise. Und jeder von uns hat auf unterschiedliche Weise die Möglichkeit, die Botschaft weiterzusagen. Wir wollen keine Last auf irgendjemanden legen, der nicht sich berufen fühlt, auf die Straße zu gehen und Flyer zu verteilen. Das ist nicht der Auftrag an jeden von uns. Der Auftrag an jeden von uns ist ganz simpel. Dort, wo Gott dich hingestellt hat, sei ein Zeuge. Widerspiegel seine Herrlichkeit. Und dort, wo er dir die Möglichkeit gibt, ihn zu bezeugen, öffne deinen Mund und lass Gottes Geist durch dich reden. Ob es in der Familie, in der Nachbarschaft oder auf der Arbeit ist. Viertens und letztens, fast das Wichtigste. Wir dürfen die Botschaft Gottes nicht schmälern. Wir dürfen die Botschaft Gottes nicht schmälern. Gottes Wort ist süß und zugleich bitter. Sein Evangelium ist herrlich und unendlich kostbar für die Erlösten und für die Erretteten. Aber für die, die verloren gehen, ist es bitter. Das Evangelium ist für uns, die wir glauben, ein Geruch des Lebens. Aber für die Ungläubigen ist es ein Geruch des Todes. Die Botschaft der freien Gnade Gottes ist kostbar, weil sie den Weg des Lebens zeigt und sie ist zugleich bitter, weil sie auch den Weg in den Tod zeigt. Es ist eine süße, kostbare, aber auch eine bittere und ernste Botschaft. Und nur weil diese Botschaft auch bitter ist, bedeutet es noch lange nicht, dass wir das Recht haben, diese Botschaft irgendwie zu schmälern oder abzuändern, wie es heutzutage viele Evangelikale machen. Die Botschaft den Menschen anzupassen, dass man ja niemandem auf die Füße tritt. Liebe Freunde, es ist Liebe, und zwar unendliche Liebe, wenn ich diese bittere Botschaft den verlorenen Menschen predige, auch wenn ich dafür ausgestoßen werde. Und es ist lieblos, wenn ich ihnen sage, ja, du bist schon gar nicht so schlimm, wie du denkst. Nein, Johannes hat den Auftrag bekommen, diese Botschaft zu essen, und sie war süß und bitter. Und diese bittersüße Botschaft sollte er predigen. Und das ist der Auftrag der Gemeinde, auch heute im 20. Jahrhundert, wo viele Menschen das hören wollen, was ihre Ohren kitzelt. Nein, dazu sind wir nicht beauftragt worden. Wir sind beauftragt worden, das Evangelium zu predigen. Nicht mehr und nicht weniger. Und dazu gehört es, dieses Evangelium zu kennen. Und so möchte ich schließen mit den Worten aus 1. Korinther 1, die Verse 23 bis 25. Wir aber predigen Christus als gekreuzigt. Den Juden ein Anstoß und den Nationen eine Torheit. Den Berufenen selbst aber, sowohl Juden als auch Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Amen.